Moin und herzlich willkommen zu Doinks Erben, deinem Wrestling-Podcast. Mein Name ist Daniel, ich bin euer Moderator und ich begrüße meinen Gast Nico. Wie geht's dir?
Grüß Gott, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch sehr gut, danke der Nachfrage. Ich bin wieder von meiner Exkursion zurück und ja, jetzt können wir wieder reinstarten in das gute Wrestling-Geschehen. Denn wir können auf einen Premium-Live-Event zurückblicken, der es in sich hatte. Und zwar fand der in Deutschland statt. Um genau zu sagen, in Berlin. Und sein Name war Bash in Berlin. Nico, was ist dein Eindruck von diesem Premium-Live-Event?
Mein Eindruck? Ich habe es tatsächlich live geguckt und ich fand es sehr gut. Es war aber auch der erste PLE, den ich geguckt habe, vollständig seit WrestleMania, meine ich.
Yes.
Und er hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte Spaß. Mir hat jedes Match gefallen tatsächlich. Die Crowd war super. Es war vielleicht auch ein bisschen, man hat sich natürlich gefreut, dass die Crowd so gut war. Ich hätte nicht gedacht, dass die Crowd so gut ist in Deutschland. Das hat durchaus den Eindruck verstärkt. Ja, auf jeden Fall, insgesamt war ich ganz happy.
Ich muss sagen, nachdem ich SmackDown gesehen hatte, hatte ich bei der Crowd ein bisschen Sorge, dass sie auf jeden Fall nicht die Erwartungen erfüllt, die ihr gestellt wurden. Besonders nachdem wir seit Lyon ein sehr hohes Maß an eine sehr hohe Obergrenze erreicht haben.
Wobei SmackDown ja auch sehr mittelmäßig war.
Richtig, richtig.
Also man hat den Zuschauern in der Halle mit den Dark Matches noch viel geboten. Es gab 3 Dark Matches bei SmackDown. Yes. Aber die Card selbst für SmackDown war jetzt eher so semi und der Main Event jetzt auch nicht so der Oberknaller. Ja, also ob jetzt da so große Stimmung aufkommt, weiß ich nicht. Beim PLE war es dann schon anders und die Crowd war 1A. Also ob sie an Frankreich rankommt, weiß ich nicht. Wobei man ja auch bei Frankreich viel gesagt hat, die Crowd hat mehr sich gefeiert als das Match.
Mhm.
Das war in Berlin nur teilweise der Fall und doch relativ matchbezogen, was man dann auch vielleicht, wenn es den Geschmack dann eher trifft, auch als besser bezeichnen kann. Aber
das Premium Live Event hat geliefert. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich hatte die ganze Zeit Bock. Ich hatte, glaube ich, nur einmal ein bisschen das Gefühl, okay, es schläft ein. Das war im Match 2. Aber das ist sowieso immer der Downer in der Regel. Das war das Women's Second Championship Match. Dazu kommen wir natürlich noch. Aber sonst hat es mir sehr gut gefallen. Soweit.
Mhm.
Yes.
Yes.
So, wollen wir mal.
Da übrigens, wenn du schon sagst, zweites Match und einschlafen, das war ja das Tag Team Match, meine ich.
Ja.
Das um die Tag Team Titel der Frauen.
Richtig.
Und ich war ja 2 Tage vorher an dem Donnerstag beim Live-Event in Frankfurt. Und da war es tatsächlich so, dass die Frauen mit ihren Tag Team Matches durchaus die Crowd sehr gut abgeholt hatten. Es war natürlich auch eine House-Show. Da nur kurz der Eindruck, klassische House-Show-Matches, nicht viele Risikoaktionen, ist halt auch einfach, man will sich da nicht verletzen. Die unterhalten darin Spots, die haben es dann durchaus gemacht. Also dann durchaus eher die Undercard- oder Midcard-Matches, wo viel auch vielleicht Comedy-Entertainment drin war, hat aber der Crowd gut funktioniert, war eine klassische House-Show-Card. Insgesamt war das Event, fand ich, sehr gut. Man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Show drumherum machen können. Es war dann doch einfach Match nach Match eingebaut. Der Feel-Good-Moment oder die Feel-Good-Momente waren im Endeffekt die, wo Sebastian Hackel im Ring stand. Ist nett. Ist ein netter Kerl, aber das ist nicht mein Feel-Good-Moment. Also bei den beiden House-Shows von WWE davor, wo ich war, die waren in Leipzig, da war die Crowd sehr still. Jetzt beim Event war sie doch ganz gut. Man hat bei jedem Match hat man die Crowd im Match gehabt. Das hatte ich vorher nicht so gesehen. Das war echt ordentlich. Ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass dass inzwischen mehr fachkundiges Publikum dabei ist. Oder vielleicht ist es auch Frankfurt, ich kann es nicht sagen. Es war auf jeden Fall absolut anständig. Die Matches, die haben gut funktioniert. War jetzt aber auch nicht viel Überraschendes dabei.
Nun, die entscheidende Frage. Konnte Kevin Owens sich überwinden und seine Heel-Persona zu seinem Vorteil nutzen, um den Championship zu gewinnen?
Er konnte sich nicht überwinden. Das Match ist viel zugunsten von Cody Rhodes ausgegangen. Es war die erwartete Titelverteidigung, jedoch mit dem spannenden Aspekt fand ich, dass man tatsächlich damit gespielt hat, dass Kevin Owens hätte gewinnen können oder müssen, hätte er den Prizefighter raushängen lassen. Das war durchaus spannend zu sehen. Man hat Cody Rhodes mit dieser Knieverletzung, dazu gleich auch noch ein Kommentar, wirklich so dargestellt, dass er besiegbar ist und Kevin Owens es hätte nur ausnutzen müssen. Kevin Owens hat es aber nicht ausgenutzt, bis auf den einen Moment, wo Cody Rhodes ihn so provoziert hatte, mit dass er okay sei, dass Kevin Owens einmal gegen das Bein getreten hatte, danach es dann aber auch wieder gelassen hatte und noch eine weitere Chance für einen Turn nicht genutzt hat. Das finde ich dahingehend sehr spannend, da Kevin Owens ja dauerhaft in der Upper Midcard agiert und ja seit sieben Jahren kein World-Title-Match mehr gewinnen konnte, gleichzeitig aber in jedem World-Title-Match, in dem er steht, auch dieses Mal, immer so dargestellt wird, dass er das Match hätte gewinnen können, hätte ein Faktor, der nicht unbedingt die Stärke des Wrestlers ausschlaggebend ist. Jetzt ist Daniel raus aus dem Podcast, dann rede ich hier alleine weiter. Jetzt bin ich auch raus. Kevin Owens hätte auf jeden Fall jedes dieser Matches gewinnen können, auch gegen Roman Reigns. Und hier wurde es auch wieder so dargestellt, eine sehr interessante Art und Weise, das zu machen. Ich finde es gut für Kevin Owens, gleichzeitig ist er trotzdem kein Champion, hilft ihm wenig. Es war aber im Endeffekt so zu erwarten, denn egal, was hier storyline-technisch passiert wäre, man arbeitet auf Cody gegen The Rock hin und hier wird man auch nicht viel dran ändern, denke ich. Daniel ist wieder da im Podcast.
Ich bin wieder da. Die Aufnahme hatte kurz abgebrochen. Daher schneide ich das nachher mal fix zusammen, aber ist kein Problem soweit. Ich habe dich weiterhin verstanden.
Mhm. Okay. Ja, genau. Das auf jeden Fall zum ersten Match. Deine yes. Meinung?
Ich habe es ungefähr so erwartet und ich finde, dass das Matchbooking sehr klug gewählt wurde, weil du somit nicht nur Cody Rhodes den Titel sicherst, sondern auch Kevin Owens weiterhin legitim als Contender darstellst, weil er sozusagen nicht sein volles Potenzial erfüllt. So. Und das kannst du so dann weiter aufbauen, dass er noch eine Chance bekommt, wo ich mir sehr sicher bin, dass das wahrscheinlich bei Bad Blood passieren wird und ein möglicher Charakterwandel vollzogen wird.
Glaubst du jetzt an den Heel-Turn?
Ja, das ist halt so eine Sache, ne? Weil wenn du den Turn vollziehst, dann wäre es eigentlich nur rechtens, würde er auch den Titel gewinnen. Aber das wird nie passieren. Weil Kevin Owens
Du kannst den Turn nur bei einer Smackdown-Ausgabe bringen. Cody Rhodes erholt sich davon wie gegen AJ Styles und dann wird er auch das Match gewinnen. Richtig. Aber in einem Match den Turn zu vollziehen, macht keinen Sinn, weil dann müsste Owens gewinnen, richtig?
Richtig, genau. Und dann wäre er genauso ein Übergangsgegner wie AJ Styles das war. Und das
ist er ja auch.
Ja, das ist er auch. Ich weiß nicht. Also, es wäre cool, aber ich sehe es gerade irgendwie nicht.
Yes.
Ja.
Aber es war eine Übergangstitelverteidigung. Ich glaube, das können wir auch so kurz halten.
Ja. Gut, dann kommen wir zu Match Nummer 2.
Ach so, eine Anmerkung noch.
Ja.
Lustigerweise, ich saß beim Live-Event in Frankfurt am Donnerstag.
Yes.
Und beim Hauptmatch, beim Main-Event, Cody Rhodes gegen AJ Styles, ist Cody Rhodes bei einem Move quasi irgendwie ausgewichen, irgendwo runtergesprungen und auf den Füßen gelandet und hat dann auch sein Knie gesellt.
Ja.
Ich dachte, ist jetzt, hat er sich gerade wirklich ein das Knie irgendwie verdreht oder war das jetzt gesellt?
Mhm.
Es wurde aber auch im Match nicht weiter aufgespielt. Also entweder hatten sie die Match-Story schon über eine Woche geplant, mindestens, und Cody hat es die Live-Events übergesellt, was natürlich sehr, sehr cool wäre. Das ist, das wäre Next Level Selling. Andersrum denke ich, weiß nicht, also ich fand es einfach sehr spannend, weil in dem Moment dachte ich, und ich habe es mir gemerkt, aber nur so unterbewusst, dann kam das mit dem Knie dann bei SmackDown wieder hoch, dann dachte ich, das war noch gestern so. Ja. Gut, Match 2.
Gut, dann kommen wir zum Match Nummer 2 und das war das Women's Tag Team Championship Match zwischen der Unholy Union und ihren Gegnerinnen Jade Cargill und Bianca Belair. Und, was soll ich sagen, ich hab's richtig getippt.
Ist das schön für dich?
Im Endeffekt ist es so, du brauchst wahrscheinlich aus WWE-Sicht einen Titelwechsel auf der Card, weil sonst wäre der Rückblick darauf gewesen, ja, es hat sich ja eh nichts getan. I guess so.
Also, wahrscheinlich,
also,
ja.
Also
wahrscheinlich wird die Unholy Union sich die Titel auch wiederholen mittelfristig.
Ja.
Oder gibt ja auch nicht so viele andere Contenderinnen momentan.
Genau, gegebenenfalls diese Pure Fusion Collective, oder wie der großartige Name heißt, dieser.
Ach so,
von Zoe Stark,
Shayna Baszler und Sonya Deville.
Genau. Ja.
Wahrscheinlich.
Oder eben die jetzt Babyfacen, das ist ein guter Adjektiv, Babyfacen, Io Sky und Kairi Sane. Und ja, Jade Cargill und Bianca Belair sind unsere neue Champions. Was sagst du dazu?
Match war in Ordnung, war voll okay. Ich habe nicht so viel erwartet, tatsächlich. Ich habe weniger erwartet, das war wirklich gut. Und ja, sollen sie halt sein, ne? Ja. Die Titel sind halt so irrelevant, ist eher egal aktuell. Ich denke aber, dass die Titel nicht lange da bleiben werden, denn man wird mittelfristig die Fehde für WrestleMania zwischen beiden aufbauen.
Ja. Gut, es sind ja noch, lass mich kurz schauen, 7 Monate, nee, sogar 8, weil findet ja erst Ende April statt, die WrestleMania. Also ist noch ein Weilchen hin. Und ich glaube, die können jetzt auch die Titel erstmal für ein paar Monate halten. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, die nächsten Premium Live Events sind Bad Blood und Survivor Series. Und ich glaube, dann sind wir schon durch. Oder kommt noch eins?
Das kann sein. Ich weiß es nicht. Es gibt ja kein TLC mehr seit Jahren.
Ja, leider. Ne? Oder ja, ja. TLCS.
Genau, TLCS, beste.
Ich guck mal fix nach, während du mir deine Meinung zur Crowd in diesem Match gibst und vielleicht auch am Anfang der Show, weil die war die ganze Zeit drin und hat ordentlich Gas gegeben.
Ja, meine Meinung zur Crowd war super. Am besten fand ich die ganzen deutschen Gesänge, wo die Wrestler und Wrestlerinnen manchmal auch schön geguckt haben. Ja, im Main Event war sie dann am besten. Die Wrestler haben es aber auch im Main Event am meisten ausgekostet. Da hat sich vor allem Randy Orton viel Zeit genommen, sich die Crowd anzugucken.
Yes.
Das fand ich sehr spannend.
Yes.
Es war schon cool. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, in Frankreich war es lauter, aber ja, eben nicht so matchbezogen. Deutschland hat man sich dann doch mehr aufs Match konzentriert und das war nicht mal so schlecht.
Ja. Ja. Gehe ich mit. Ich würde sagen, die Erwartungen wurden trotzdem erfüllt und ich war auch schon gehypt anfangs, als die jetzt nun üblichen, wie heißt das, wenn WWE so ein Vorsegment macht, bevor überhaupt die Show losgegangen ist, dieser Kickoff da, weißt du, mit den ganzen Fans. Das sah schon ganz gut aus. So, yes. Ich habe nachgeguckt. Es stehen noch 3 Premium Live Events an und zwar sind das einmal Bad Blood. Bad Blood findet am 5. Oktober statt, also schon in 5 Wochen. Dann fliegen wir wieder nach Saudi-Arabien zu Crown Jewel und zum Abschluss Ende November kommt noch Survivor Series Wargames. Das heißt, wir haben noch 3 Pay-Per-Views vor uns dieses Jahr. Mal schauen, wie die dann aussehen.
So, da fällt mir aber dann ein, wenn wir in Saudi-Arabien sind, total off-topic. Gegen wen tritt denn Roman Reigns an? Tritt er vielleicht doch gegen Solo schon bei Crown Jewel an?
Kann ich mir schon vorstellen.
Weil, also, ich habe ja immer gesagt WrestleMania und ich glaube, es wird auch mehr Sinn machen. Aber irgendwie wirkt es gerade nicht so. Oder macht man irgendwie ein Tag-Team-Match vielleicht? Also Roman Reigns und Jimmy Uso gegen die Bloodline und sie verlieren das und dann danach kommen erst Jay und Sammy zurück oder wie ist das? Aber ich denke, dass Roman Reigns in Saudi-Arabien auftreten wird.
Das definitiv.
Ja, gut. Das nur so nebenbei. Machen wir das dritte Match. Drittes Match war es hier im Punk gegen Drew McIntyre. Ich glaube, wir haben es alle richtig getippt. Oder hat es Flo falsch, glaube ich?
Nee, wir haben es alle richtig getippt. Wir haben generell alles richtig getippt, bis auf ihr beide das zweite Match.
Okay, also, ja. CM Punk hat gewonnen. Match war, fand ich, ganz gut. Ich habe diese Regel mit den Buzzern nicht verstanden. Also ich habe sie dann schon verstanden, was sie da wollen. Aber wieso man dann quasi, sobald jemand den anderen angreift oder angegriffen wird, die Dinger dann zurückgesetzt werden, das habe ich nicht kapiert. Das ist wahrscheinlich so wie so ein Last-Man-Standing-Match gedacht.
Ja.
Aber dass auch beide gleichzeitig die Buzzer drücken können, habe ich auch nicht kapiert.
Ich finde generell, ich fand das gar nicht schlimm, dass es ein Strap-Match war. Ich fand es nur doof, dass diese Regel mit den Ringecken war. Weil so führst du keine Blutsfehde fort, indem du den anderen da auf dem Boden liegen lässt und dann so auf eine Ringecke abklopfst. So, du willst den anderen doch wirklich besiegen, indem du ihn pinnst oder submittest.
Genau. Da hätte man sich was Besseres einfallen lassen können. Match war aber gut.
Ja.
Crowd war drin.
Ja.
Ich weiß nicht, spezielle Spots gab es nicht. Ich meine, man hat sich gegenseitig mit dem Gürtel da ausgepeitscht. Was man da halt so macht in so einem Strap-Match.
Ich muss sagen, ich habe den deutschen Kommentar gehört, ne, die ganze Zeit, mit Manu Thiele und
Manu Thiele, Bester und Sebastian Nackel, geil.
Richtig geil. Bei SmackDown waren ja Holger Böschen und Valandi Zanti.
Ja, die hatten diese Woche ein bisschen variiert, weil normalerweise hat man ja bei Raw Holger Böschen und Sebastian Hackel, bei SmackDown Valandi Zanti und Manu Thiele. Und weil man gesagt hat, hier, der Hackel und der Thiele, die machen Bash in Berlin, durften dann die beiden anderen SmackDown machen, damit alle viermal in der Halle sein dürfen.
Ja. Dazu.
Du hattest die geguckt, ja?
Ja, genau, ich hatte die geguckt. Und in dem Match hat dann Manu Thiele gesagt, obwohl es ja ein Strap-Match war, dass die beiden so ans Limit gehen, dass sie nicht gleich disqualifiziert werden, weil sie die Ringtreppe benutzt haben.
Geil, ey. Die deutschen Kommentatoren sind immer noch mal so ein bisschen mehr cringe. Mhm. Das liegt aber so daran, die sind immer so erklärend. Ich habe immer bei den deutschen Kommentatoren das Gefühl, die müssen aus ihrer Rolle heraus die Leute mehr abholen, weil man die Befürchtnis hat wahrscheinlich, dass in Deutschland viele Leute das Konzept von Wrestling nicht verstehen wie in den USA und da muss man das vielleicht nochmal anders erläutern. Das ist auch ganz oft bei SmackDown so, dass dann da so Kleinigkeiten, so Lappalien dann erklärt werden. Das ist immer sehr interessant. Obwohl die ja eigentlich alle Ahnung haben. Ich meine, das sind ja alles mehr oder weniger Fachleute. Ich meine, Holger Bösch und Sebastian Hackel machen das seit 13 Jahren oder sowas. Und Valandi Zanti ist in Berlin beim Wrestling schon seit langer Zeit unterwegs. Und Manu Thiele ist zumindest die Partnerin von Manu Thiele, ist Kamerafrau bei WXW.
Das ging ganz schön gegen die Kaulast, würde ich sagen.
Ja, genau. Der klassische Sebastian Hackel-Spruch. Guter Mann. Ich hatte tatsächlich die Englischen geguckt. Ich hatte zuerst auf Deutsch, Aber ich fand es dann doch eher spannend, was die Amis über Deutschland zu sagen haben, vor allem in diesen Zwischendingern, wenn dann mal gesagt wird, hier, das ist Berlin und sowas, weil was ein Deutscher mir über Berlin erzählt, das weiß ich, aber was ein Ami darüber erzählt, fand ich dann doch sehr spannend. Ich finde auch ganz cool, dass die bei den PLEs dann zeigen, wo liegt das? Also auf der Karte dann so reinzoomen und den Amis erklären, wo Deutschland liegt. Wissen die wahrscheinlich sonst wirklich nicht. Fand ich sehr lustig.
Ach ja, genau. Nach dem Match, also wir kommen gleich nochmal aufs Match, aber wir waren gerade bei Sebastian Hackl, kam Sebastian Hackl in den Ring und hat ganz stolz verkündet, dass die
Umsatzstärkste.
highest grossing Arena, ja, die umsatzstärkste Arena-Show in der WWE-Geschichte war. Und ich dachte mir, ja, welche Überraschung bei diesen Ticketpreisen. Da könnt ihr ja ganz stolz auf euch sein, WWE.
Ja, aber dann haben sie halt einfach noch mehr, also die Ticketpreise müssen ja noch höher als in den USA sein, obwohl in den USA hast du ja eigentlich viel, viel mehr Geld im Umlauf. Das ist schon sehr interessant. Aber es spricht halt auch aus WWE-Sicht ist das natürlich für Fans jetzt kein spannender Fact, aber für die WWE als Aktiengesellschaft an der Börse ist das spannend, denn für die Aktionäre heißt das, man schafft es dauerhaft, die Ticketpreise zu steigern und trotzdem auszuverkaufen. Und das ist durchaus, oder das Pricing, also das Pricing, wie man es fährt, das lohnt sich, weil man durch, oder es gibt wahrscheinlich, wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen, dieses KI-gesteuerte Pricing durch Ticketmaster, die dann quasi gucken, dass sie möglichst viel Gewinn da rausholen. Und wenn man halt sieht, es ist das Umsatzstärkste wiederum, dann heißt das, dass man quasi ein so gutes Produkt macht, dass man sich immer mehr steigern kann in Ticketpreisen über Ticketmaster. Das ist durchaus sehr spannend für die Aktionäre und ist natürlich auch cool, wenn man das so öffentlichkeitswirksam verkündet. Für den Zuschauer ist das natürlich super cringe. Also heißt im Endeffekt, ha, ihr habt so viel Geld ausgegeben. Ich meine, die Ringrand-Tickets, die waren ja 2.000 € oder was haben die da gekostet? Das ist schon heftig.
Das auf jeden Fall. Ja, aber das Match CM Punk, Drew McIntyre hat mir sehr gut gefallen. Der Ausgang war eigentlich sehr klar zu deuten, dass das dann ein 1-1 wird. Und das ist tatsächlich CM Punks erster TV-Sieg seit seiner Rückkehr.
Yes, CM
Er
Punk hat
hatte.
aber auch erst ein TV-Match gehabt, oder?
Ein
Den Royal, nee,
Singles.
zwei gegen Drew
Genau.
McIntyre und Royal Rumble.
Genau, richtig.
Yes.
Ja, damit war CM Punk siegreich und wir werden wohl in Bad Blood gehen, um das
Er hatte
Entscheidungsmatch
ja jetzt
zu haben.
angekündigt erstmal, es wird kein weiteres Match geben. Hat er in der After-Show angekündigt, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, es gibt eine dritte Auflage.
Sehr sicher. Und wahrscheinlich wird das dann ein Hell in a Cell Match bei Bad Blood.
Yes.
Und die Fehde wird dann abgeschlossen. Es wird kein Best of Five oder Best of Seven wie Sheamus gegen Cesaro. Weißt du noch damals?
Oder Andrade gegen Carmelo Hayes.
Ja, das ist gerade aktuell, steht es, glaube ich, 2 zu 2, ne? Ja, großartig. So, ey, aber damals Sheamus gegen Cesaro war super. Und daraus ist ja auch The Bar entstanden.
Richtig. 1A Match, Matchreihe.
Ja. Ich glaube, die hatten einfach keinen Plan für die beiden.
We don't set the bar, we are the bar.
So, ich glaube, hier können wir einen Cut machen und wir können auf dein Match zu sprechen kommen, was du dir ausgesucht hast, Nico.
Richtig. Ich hatte das Match ausgesucht, was wir zusammen gucken wollten. Mustafa Ali gegen Buddy Murphy vom 3.7.2018, No Disqualification bei 205 Live. Dein Eindruck? Ich habe es ja ausgesucht. Ich finde das Match super. Was ist dein Eindruck? Ist es 4,5 Sterne wert?
Also das Ring war sehr psychologisch angehaucht, weil die anscheinend schon eine längere Fehde hatten.
Richtig.
Ich muss aber sagen, ich hatte nie so das Gefühl, dass die sich wirklich nicht ausstehen können. Und wenn du so eine intensive Fehde hast und das nicht im Ring verkörperst, dann kannst du mir das auch nicht verkaufen. In-Ring-technisch gesehen war das ein Masterclass. Also das war wirklich 1A. Das sind ja auch beides absolut Top-Tier-Weltklasse-Wrestler.
Ja.
Ich fand's lustig, das war ein No-Disqualification-Match und die einzige unerlaubte Sache, die die beiden benutzt haben, war eine Treppe. Und das habe ich, glaube ich, so noch nie in einem No-DQ-Match gesehen, dass du nur ein Utensil verwendest, um den Gegner sozusagen platt zu machen. Das hat mich verwundert, aber von den Moves, die sie ausgeführt haben, die ganzen High-Flying-Aktionen, Digga, Buddy Murphy wollte einfach hinter das Kommentatorenpult auf eine Barrikade gehen. Was macht Mustafa Ali? Springt aus dem Kommentatorenpult auf die Barrikade, verpasst ihm auch das Spanish Fly.
Richtig geil.
Junge, Alter, die Eier musst du mal haben. Richtig
wild. Ja, also, nee, man muss zum Match sagen, es ist halt technisch, in-ring-technisch ist das schon absolutes Top-Niveau. Man sieht aber, das hast du richtig gesagt, auch in dem Match, woran es den beiden hapert, wieso sie eben technisch, in-ring-technisch zu den Besten der Welt gehören, aber halt nicht zu den besten Wrestlern der Welt gehören. Und das ist eben, weil ihnen einfach eine gewisse Ausstrahlung fehlt, einen Charakter der Geschichte zu verkaufen. Wenn du nur das Match guckst und sagst hier, du willst einfach ein geiles Match sehen mit coolen Spots, mit Spannung, dann ist das Match super. Aber man sieht auch, es kommt nicht, vielleicht liegt es auch an 205 Live und an der Crowd, das kann alles sein, aber man sieht eben, da kämpft gerade nicht Gunther gegen Sami Zayn. Es ist ja auch halb so wild, das ist alles meckern auf sehr hohem Niveau. Das Match ist, ich finde das Match super. Ich könnte es mir fünfmal angucken. Ja. Ich finde es halt einfach ein cooler Außenseiter-Tipp für ein Match, das man sich mal angucken kann. Vor allem auch ohne Story dahinter. Sich einfach mal anschauen und Spaß dran haben.
Nee, definitiv. Da gehe ich absolut mit. So. Dann danke ich dir. Und ich würde sagen, ich gebe dir noch Bescheid und ich gebe Flo auch noch Bescheid, welches Match ich mir dann aussuchen werde. Muss ich erst mal reinschauen, welches mir dann noch gefallen hat. Und wir blicken auf Match 4 von Bash in Berlin. Und zwar traten die Terror Twins gegen Dominic Mysterio und Liv Morgan an. Die Terror Twins, Damian Priest und Rhea Ripley. Und wir hatten recht. Sie haben es geschafft zu gewinnen. Und das war auch absolut richtig so, weil sie mussten jetzt einfach. Also sonst hättest du deren Momentum total fallen lassen und die wie die absoluten Nulpen dastehen
richtig,
lassen.
Richtig.
Also wenn eine Rhea Ripley und ein Damian Priest gegen Dominic Mysterio und Liv Morgan gewinnen und ist mir egal, ob Judgment Day eingreift oder nicht, dann stehen die ja wie die absoluten Obertrottel da.
Ja, die mussten gewinnen, haben sie gemacht. Ich fand tatsächlich, es lag vielleicht einfach am Unterhaltungswert, ich fand, das war das beste Match des Abends.
Okay.
Das In-Ring-Work und das Storytelling, das hat mir so gut gefallen. Es war jetzt vielleicht, da musste man nicht viel erzählen. Die Geschichte war ja klar. Ich meine, es geht im Endeffekt darum, die hassen sich, die wollen sich verprügeln. Das haben sie gemacht. Es war genau das, was ich davon erwartet habe. Perfekt umgesetzt. Ein bisschen Overbooking am Ende, fand ich aber gut. Ich fand es genau richtig. Vielleicht war es einfach das beste Match für mich, weil es genau das erfüllt hat, was es sollte.
Ja. Ich gehe mal davon aus, dass das noch sehr lang weitergeführt wird und dass man sich immer noch diesen Moment aufspart, in dem Rhea Ripley so Dominic Mysterio so richtig aufs Maul gibt.
Wahrscheinlich. Die Frage ist halt, was ist der Feel-Good-Moment zum Schluss? Ist es, dass Rhea Ripley sich den Titel wiederholt? Ist es, dass der Judgment Day komplett kaputt geht? Ich weiß es nicht. Was ist das Endgame? Wobei ich ja Dominic Mysterio bei WrestleMania wieder gegen seinen Vater sehe.
Das wäre wild.
Ich glaube nämlich, dass Dominic die Karriere seines Vaters beendet.
Best guter Guess.
Es gab ja damals, als Rey Mysterio in die Hall of Fame aufgenommen wurde, also beim ersten Match zwischen den beiden, bereits die Gerüchte, dass Rey Mysterio zurücktreten wollte, es aber nicht macht, weil er eben gerade viel Spaß hat mit seinem Sohn bei WWE. Und ich könnte mir vorstellen, dass Dominik Mysterio die Karriere von Rey Mysterio beendet. Ich meine, es würde dem Charakter Dom noch viel, viel mehr helfen. Oder, ich meine, ja, der Charakter ist eh schon over als Heel, aber es wird ja halt nochmal die Krone aufsetzen. Und wenn Rey Mysterio das möchte, seine Karriere beenden, wo geht's besser, als gegen seinen Sohn seine Karriere zu beenden?
Ja, safe.
Ich weiß nicht, ob diese WrestleMania passiert, aber es wird irgendwann passieren, dass es auf jeden Fall das mittelfristige Endgame für Dominik Mysterio, um als Heel nochmal die nächste Stufe zu erreichen. Wo es jetzt mit der Judgment Day-Fehde hingeht, ich weiß es nicht. Die Terror Twins sind cool, das wird aber auch, glaube ich, nur ein Übergang sein.
Mhm.
Ich weiß nicht, wo es danach mit Damien Priest hingeht. Mit Rhea Ripley muss es kurzfristig, mittelfristig wieder Richtung Richtung Titel gehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Judgment Day, also der Heel Judgment Day, gegen die Wyatt Six fäden wird.
Ja, weil du dann wieder diesen Aspekt hättest, ihr habt eure Familie verstoßen und keine Ahnung was, was ja dieser Hintergrund.
Man kann natürlich auch die Wyatt Six Heel-Turn gegen die Terror Twins stellen, um die beiden quasi Upper- oder High-Kader, also Rhea Ripley und Damien Priest, ein bisschen aus dem World-Title-Geschehen rauszuhalten, ohne sie schwach dastehen zu lassen. Wäre auch eine Variante.
Ja, aber das würde in näherer Zukunft nicht passieren, weil die Wyatt Six dafür zu over sind.
Wahrscheinlich, aber das ist gerade so ein bisschen, wohin ich tendiere, dass die Wyatt Six gerade gegen den Judgment Day gehen, irgendwie mittelfristig.
Ja.
Also spannend zu sehen, die Fehde ist auf jeden Fall nicht vorbei, irgendwie wird es weitergehen.
Ja, ich glaube insbesondere mit der Paarung Damien Priest und Finn Bálor. Und ich hoffe,
Finn Bálor, Damien Priest, WrestleMania wahrscheinlich.
Wenn die das so lang ziehen können, ne? Aber das
Triple H zieht alles lange. Also da kann ich mir alles vorstellen.
Ja, das stimmt wohl.
Gut.
So, wir kommen zu unserem Main Event von Bash in Berlin. Das Match, worauf die ganze Crowd gewartet hat und dann richtig heiß wurde. Und zwar war es das World Heavyweight Championship Match. Unser Titelträger, der gute Gunther aus Wien, trat gegen unseren Herausforderer, den 14-fachen World Champion und davon 4-fachen World Heavyweight Champion aus St. Louis, Missouri, Randy Orton an. Randy Orton hatte schon 290 Pfund drauf. Das ist ein Brecher. Was sagst du? Also ich glaube, der Crowd hat's ganz gut gefallen.
Der Crowd hat's gut gefallen. Mir hat's auch gefallen. Ich fand die Crowd an sich cool. Ich fand auch cool, wie die beiden das aufgenommen haben. Die beiden hatten richtig Bock, richtig Spaß da im Ring. Randy Orton hatte auch Bock, das ist immer wichtig. Randy Orton hat manchmal keinen Bock. Er ist aber gerade, glaube ich, sehr into Wrestling. Das sieht man. Ja. Match war gut. Ich hatte aber irgendwie, ich weiß nicht, es kam bei mir nie so ganz die Spannung auf oder dieses so Mitfiebern. Ich weiß nicht, ob ich nicht dafür genug in der Fehde drin bin oder, also, ich finde Randy Orton ist ein super Wrestler, ich finde Gunther ist ein super Wrestler, aber ich habe zu beiden nicht so den Bezug. Irgendwie fehlt mir da was. Ich hab nicht so dieses Gefühl, ich muss da nochmal besonders mitfiebern. Match war wie gesagt gut. Ich fand die Endphase tatsächlich dann nochmal überraschend besser, als ich es erwartet hatte, mit dem Randy Orton, der richtig hart vorgegangen ist dann, auch mit der Treppe und so weiter.
Ja.
Es war aber auch so, es war klar, der erste RKO würde nicht zum Ziel führen und es war klar, solange kein zweiter RKO kommt, wird Randy Orton nicht gewinnen. Der kam nie, deshalb hatte ich irgendwie nie das Gefühl, dass Gunther gerade arg in Gefahr ist. Das fand ich ganz spannend, Randy Orton ausnocken zu lassen mit einem Sleeper Hold. Kann man so machen. Why not? Typisches Gunther-Booking. Also ich denke, es hat Gunther gestärkt, Randy Orton hat sich geschwächt. Ja, aber im Endeffekt ist das Match hätte es nicht gebraucht. Es war halt, für die Crowd war es cool. Ich hätte es auch gefeiert, wenn ich da gewesen wäre. Ich habe es auch so gefeiert, aber für mich war das jetzt kein Match, das mir ewig in Erinnerung bleiben würde, wenn es nicht gerade in Berlin stattgefunden hätte.
Exakt, das ist der Punkt. Ich glaube, wer die Crowd, also ich glaube, die Crowd hat das Match einfach regiert. So, ohne die Crowd wäre das sehr durchschnittlich gewesen, was wir da gesehen haben. Randy Orton hat total richtig gespürt, wie man dieses Match aufzubauen hat, nachdem er diese Crowd gehört hat. Die ersten 5 Minuten bestanden wirklich daraus, dass Randy Orton einfach Spaß hatte daran. Mhm. Es ging weiter mit dem Match, nachdem Gunther ihn kaputt gehauen hat, Randy Orton zurückgekommen ist, keine Ahnung was, dass er sich einfach mal 2 Minuten lang die Laola anguckt.
Mhm.
Das Coole ist halt, Randy Orton ist in diesem Punkt seiner Karriere, in dem er machen kann, was er will.
Ja.
Er lässt sich seinen Spaß nicht nehmen. Und das tut der Crowd dann wiederum gut, weil die wissen, guck mal, wir beeinflussen diesen Typen gerade und wir beeinflussen gerade das ganze Match, nur weil wir gerade Spaß haben.
Mhm.
In einer Zeit, in der Vince McMahon das Sagen hatte, das wäre nie passiert. Weil da stringentes Booking war und wenn du jetzt nicht Beispiel The Rock, weißt du noch, als The Rock damals diese beiden Fans, ich glaube, die als Hulk Hogan und Macho Man, glaube ich,
ja, genau,
verkleidet waren bei
Raw. Ist er einfach off Script gegangen und hat irgendeinen Stuss erzählt. Das kann auch, es konnte unter Vince McMahon nur The Rock, also jemand, der größer war als Vince McMahon. Randy Orton hätte es damals nicht gekonnt, ob er es jetzt könnte, weiß man nicht. Randy Orton hat sich ja viel erlauben können, auch früher schon. Aber so dieses Match auszukosten und zum einen der Crowd das zu geben, was man möchte, auch die Fans auch zu geben, was sie wollen, gleichzeitig ein gutes Match zu haben, es war schon ziemlich cool gemacht. Das war gutes Triple H Booking, ist aber trotzdem kein Match, das jetzt in die Geschichte eingehen wird. Außer vielleicht fürs deutsche Wrestling.
Genau, ich finde besonders mit dem Ende, das Ende hat mich dann doch irgendwie arg enttäuscht. Also es ergibt Sinn, dass du Gunther als Heel jemanden ausnocken lässt. Aber das war für mich total antiklimatisch, dass das Match einfach nicht, ich sag mal, clean endet, sondern so einem technischen...
Es ist clean.
Ja, auf eine gewisse Weise. Aber mir hatte, also ich hätte eher gesehen, okay, Randy Orton würde niemals tappen, aber dass Randy Orton zumindest gepinnt wird, das hat mir in dem Fall irgendwie...
Es war aber quasi das absolute Ende der Fehde, denn davor hatte man das mit der Schulter und jetzt hat Gunther gezeigt, er kann auch ohne Schulter auf dem Boden besiegen, nämlich indem er ihn ausnockt.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, wir, also Flo und ich gingen auch davon aus, dass irgendwie man das noch anspielt, aber das war irgendwie gar nicht der Fall vom King of the Ring Match. Aber jetzt ist das definitiv und jetzt kann Gunther weiterführen. Was glaubst du denn, wer der nächste Herausforderer für die World Heavyweight Championship?
Der nächste Herausforderer für die World Heavyweight Championship. Das ist sehr schwer. Ich finde, Raw ist da gar nicht so gut aufgestellt.
Ja.
Bronson Reed.
Okay, guter Take, ja.
Also Heel gegen Heel, das würde Triple H sogar tun.
Mhm.
Oder Braun Strowman. Ich weiß nicht. Also irgendwie vielleicht so ein Monster.
Der wurde ja jetzt auch zerstört von Bronson Reed.
Ja, aber ich meine, man hat gerade, glaube ich, nicht so viel Upper-Kader, die man da reinpacken kann. Also Jey Uso wird es nicht sein. Der ist gerade mit der Intercontinental Championship beschäftigt. Sami Zayn wird es nicht sein. Damien Priest wird es nicht sein. Ich weiß nicht, wer ist noch wichtiger Wrestler bei Raw.
überleg gerade. Ich glaube, das sind schon die...
Seth Rollins ist nicht da. CM Punk und McIntyre haben sicher noch nicht Ende des Programms. Es kann sein, dass einer von beiden danach gegen Gunther geht.
Mhm.
Dann wahrscheinlich eher CM Punk. Wo ich mir dann vorstellen kann, dass CM Punk, wenn er gegen Gunther kämpft, vielleicht auch durch Seth Rollins den Titel nicht holt. Weiß ich nicht. Mittelfristig würde ich... Also mittelfristig glaube ich, dass John Cena gegen Gunther geht.
Ja.
So. Und kurzfristig, wie gesagt, ich glaube, man hat gerade niemanden jetzt ganz schnell parat, außer man macht wirklich CM Punk, wie er es angekündigt hat. Und dann wäre es halt ein Monster oder so, dass das halt einfach eh startklar ist, weil es halt ein Monster ist, kannst du immer sofort im Main Event booken, dann so irgendwie Bronson Reed oder Braun Strowman.
Aber ja. Sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Andere Frage. Was glaubst du denn, wohin es jetzt mit dem Verlierer dieses Match geht? Und zwar Randy Orton. Weil Randy Orton ist ja Babyface, ist Freund von Cody Rhodes. Wird er für die WWE Championship gehen?
Mein persönlicher Wunsch wäre es, nächsten SummerSlam zu machen. Da ist The Rock vorbei, da ist eine Titelchance von Randy Orton wesentlich höher und die Spannung wäre wesentlich mehr gegeben. Deshalb, ich persönlich wünsche mir nächsten SummerSlam. Es kann sein, dass es jetzt schon passiert, vorm Royal Rumble oder zum Royal Rumble. Ich hoffe es aber nicht. Wo es mit Randy Orton hingeht, gute Frage. Keine Ahnung. Gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Man kann ihn rausschreiben erstmal. Man kann Kevin Owens Heel turnen, dann können die gegeneinander fäden. Vielleicht machen die beiden auch ein Tag-Team auf und gehen wieder gegen die Bloodline. Ich weiß es nicht. Man kann viel und nichts mit Randy Orton machen.
Ja, und da ist das Ding, wenn ein Superstar am Ende seiner Karriere in der Luft hängt, dann ist das wirklich fatal. Das heißt, da muss man immer einen Plan haben, egal was passiert.
Ja.
Und das hoffen wir, wird die
WWE. Ich kann es nicht sagen, wirklich. Also ich hab keine Idee. Vielleicht auch Randy Orton gegen Jacob Fatu.
Mhm.
Aber ich weiß es nicht. Ich sehe gerade keinen Fädengegner für Randy Orton.
Ja. Gut, da werden wir wohl SmackDown wieder abwarten, weil Randy Orton war jetzt kurz bei Raw, aber ich denke, der wird wieder zu SmackDown gehen. Und wir werden auch die Raw abwarten, was da passieren wird, um die World Heavyweight Championship, um die Intercontinental Championship. Sehr gespannt.
Yes.
Und damit haben wir Bash in Berlin abgeschlossen.
Yes.
Overall, Fazit?
War gut. Bleibt in Erinnerung, weil es in Deutschland war, sonst würde es das nicht tun.
Gute Worte. So, Nico, nächste Woche oder vielleicht etwas später werden wir die nächsten Shows ansprechen hinsichtlich auf Bad Blood und mal schauen, wie es da aussehen wird. Dann auch wieder Flo dabei, dann auch wieder ein Quiz am Start.
Mhm.
Freuen wir uns drauf.
Yes, genau.
Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Und ich bedanke mich für die rege Beteiligung. Nico?
Yes. Denkt dran, be a friend, tell a friend. Wenn euch der Podcast gefallen hat, sagt es weiter. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, tut so, als hättet ihr ihn nie gehört. Und damit tschüss von mir.
Und hier kommt das Outro. Ciao, ciao.